Und zum zweiten Redner dieses Vormittags, Professor Dr. Ralf Elger. Ralf Elger ist Professor für Islamkunde und Arabistik an der Martin-Luther-Universität am Orientalischen Institut. Er beschäftigt sich normalerweise, wenn er nicht gerade hier ist und einen Vortrag hält, mit Dingen, die manche Kollegen für abseitig halten, vor allem poetischen Texten und Autobiografien aus dem 17., 18. Jahrhundert, vor allem aus Damaskus. Ralf Elger wird sprechen über den Koran und die Beschneidung und damit eine muslimische Perspektive hier hinzufügen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, schönen guten Tag. Muslimisch ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, eine islamwissenschaftliche Perspektive. Das ist mein Fach, Islamkunde, Arabistik. Sie werden jetzt vielleicht sagen, warum hat er dieses Thema gewählt? Im Koran kommt die Beschneidung ja gar nicht vor. Also könnte man sagen, eigentlich ist der Vortrag schon zu Ende und wir gehen jetzt zum Mittagessen. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Nach islamischem Rechtsverständnis oder sagen wir mal nach dominantem islamischen Rechtsverständnis oder das, was so die meisten muslimischen Gelehrten vielleicht für geboten halten, ist gar nicht der Koran die Quelle für dieses Thema, über das wir heute sprechen, Beschneidung, sondern das, was Sie hier sehen, nämlich Hadith. Das ist so ein bisschen anknüpfend an das, was der Kollege Waschke gestern Abend vorgetragen hat, nämlich die Rolle von Abraham. Ibrahim, der hier genannt ist, ist der biblische Abraham. Und auf unter anderem diese Stelle stützt sich das Gebot oder sagen wir mal besser genommen die Idee, dass Beschneidung für Knaben in einem gewissen Alter geboten oder zumindest angeraten sei. Auf diese Stelle stütze ich das unter anderem. Sie sehen hier eine ganz merkwürdige Einleitung, die verstehen Sie nur, wenn ich Ihnen einen kleinen islamkundlichen Crashkurs gebe. Das will ich jetzt auch gleich machen, wo Sie schon mal hier sind. Das ist ein Hadith. Hadith heißt so viel wie Rede. Das sind Überlieferungen von dem Propheten Mohammed, die von verschiedenen Gelehrten in Büchern, also in Kompendien zusammengestellt worden sind. Hier die beiden wichtigsten sind Al-Bukhari und Muslim, die beiden, die Sie hier haben. Das sind zwei die bedeutendsten Sammler von diesen Hadithen, also den Prophetenüberlieferungen. Die Nummern, die Sie hinter sehen, das sind die Nummern der Hadithe in den entsprechenden Sammlungen, wie sie heute im Druck vorliegen. Also Sie sehen schon bei Al-Bukhari, das sind über 6.000. Ich glaube, es sind insgesamt bei ihm 8.000 oder 10.000 oder so. Also eine ganze Menge von Aussagen, die auf Mohammed zurückgeführt werden, die dieser irgendwann mal gemacht hat und die andere Leute dann überliefert haben. Hier ist der erste Überlieferer ein gewisser Abu Huraira, Gefährte von Mohammed, der muss ihn also gekannt haben. Also das sind große Sammlungen von Aussagen von Mohammed über alle möglichen Themen. Die sind bei Al-Bukhari und bei Muslim so geordnet, wie die islamischen Rechtsbücher auch geordnet sind. Das fängt also an mit den gottesdienstlichen Pflichten. Also was hat Mohammed über das Gebet, Pilgerfahrt und so weiter gesagt? Und was hat er dann über alle möglichen anderen Themen gesagt, unter anderem eben auch hier dieses Thema. Für die islamischen Rechtsgelehrten ist es heute und eigentlich auch schon seit langem eben ganz normal, dass sie neben dem Koran als Rechtsquelle auch diese Hadithe als Rechtsquelle benutzen. Jetzt könnte man ja sagen, reicht der Koran nicht? Naja, wenn Sie mal einen Koran gesehen haben, auch in deutscher Übersetzung, wenn Sie gesehen haben, ist er nicht besonders dick. Da steht ja gar nicht viel drin. Und von dem, was da drin steht, ist auch nur ganz wenig irgendwie rechtlich oder normativ relevant. Deswegen, nach der Rechtstheorie der islamischen Jurisprudenz, heißt Fiqh auf Arabisch, zieht man eben auch diese Hadithe heran, die einen größeren Umfang von Material bieten. Dazu kommen noch zwei weitere Quellen, die ganz vielleicht ganz interessant sind und vielleicht auch für dieses Beispiel hier relevant. Die eine Quelle heißt Analogieschluss, auf Arabisch Qiyas, für diejenigen, die sich da ein bisschen drin vertiefen wollen, Qiyas. Analogieschluss. Und die vierte Quelle ist die Konsens oder Ijma. Also man geht davon aus, in der islamischen Jurisprudenz, dass wenn viele Gelehrte oder alle Gelehrte oder alle Gelehrte einer Stadt oder einer Region in einer bestimmten Sache übereinstimmen, dann wird das wohl richtig sein. Richtig sein heißt hier, dann wird das wohl Gottes Willen entsprechen. Ein Gelehrter kann sich ja irren, zwei auch, aber 100 schon dann eher nicht. Konsens ist auch unter islamischen Juristen schwer herzustellen, genau wie unter deutschen Juristen. Das ist ja das Schöne am Rechtssystem. Die Juristen haben viele, viele Gelegenheiten zu streiten. Und die islamischen Gelehrten, Juristen haben das auch so genau, so wie die Deutschen und andere. Sie streiten permanent über alle möglichen Fragen. Aber trotzdem stellt sich dann auch irgendwann mal so eine Art Konsens heraus. Aber dieser Konsens ist jetzt nicht für alle Juristen bindend. Und das wird ja nachher noch ganz wichtig. Es kann auch durchaus eine Jurist aufstehen und sagen, irgendwo in Indonesien oder so, kann er sagen, nö, ich habe eine ganz andere Rechtsmeinung. Dann werden vielleicht die Kollegen über ihn herfallen und sagen, wie kannst du sowas sagen? Sagt er, bin ich halt irgendwie drauf gekommen, durch das Studium der Quellen, unter anderem eben solcher Sachen, wie das hier, was sie hier vor sich haben, also ein Hadith. Da heißt es, nun Ibrahim vollzog für sich die Beschneidung, als er im Alter von 80 war und bediente sich dazu der Axt. Hier ist ein Analogieschluss notwendig, wie Sie unschwer erkennen werden, weil sonst kann es natürlich auch schief gehen. Wenn man wartet, bis man 80 ist und dann eine Axt nimmt, jetzt würde man natürlich sagen, ja gut, Abraham, haben wir gestern gehört, der ist ja ziemlich alt geworden und war vielleicht mit 80 auch noch ganz gut dabei. Also man könnte jetzt sagen, ja, das ist nicht, man muss nicht 80 sein und keine Axt nehmen. Es ist so gemeint, dass überhaupt Kinder, männliche Kinder beschnitten werden sollen. Kann man so sagen, muss man aber nicht. Jetzt könnte natürlich auch ein Gelehrter hingehen und sagen, nee, man muss 80 sein und es muss eine Axt sein. Wäre theoretisch möglich, aber ist nicht die Rechtsmeinung. Wir hatten eben schon gesagt, es findet so im Alter von 7, 8 Jahren oder so statt. Nicht wie im Judentum, da sind die Kinder schon etwas älter im Islam, aber eben doch nicht 80. Wie gesagt, im Koran steht das nicht, das ist Hadith, Prophetenüberlieferung. Der Gesandte Allahs, das ist Mohammed. Und jetzt gibt es aber eine Stelle im Koran, auf die beziehen sich Juristen, wenn sie sagen wollen, dass diese Überlieferung hier von Mohammed über Ibrahim, also Abraham, dass die bindend ist. Und Gott sagt, sprich heißt es, Kull. Was Gott sagt, ist die Wahrheit, folgt dem Weg Abrahams, des Hanifen. Hanif ist hier noch ist im Internet, ne? Kennen Sie das? Kann man nochmal draufklicken, dann kommen die ewig lange Erklärung, was ein Hanif ist. Am Ende weiß man dann noch nicht genau, was er ist. Also auch da sind die Gelehrten sich nicht so einig. Er glaubte innig an Gott, dem er keine anderen Gottheiten zugesellte. Der Koran spricht häufig von Abraham, wir auch, die Bibel. Und Abraham gilt in der Tat, hat man auch schon gestern gehört, so als der Stammvater nicht nur des Judentums, Christentums, auch des Islam, ne? Die abrahamitischen Religionen. Also hier ist diese Stelle im Koran quasi ergänzend zu verstehen zu dem Hadith darüber. Es gibt jetzt noch einen anderen Hadith, jetzt wissen wir schon, wie das funktioniert, der ist auch von Muslim, aus dem Sahih. Sahih heißt so viel wie richtig oder gesund. Bei den Hadithen oder bei diesen Prophetenüberlieferungen wird unterschieden zwischen solchen, die gesund sind, dann gibt es welche, die weniger gesund und andere sind gefälscht. Die islamischen Hadith-Gelehrten waren sich schon in der Frühzeit der Tatsache bewusst, dass man solche Dinge ja auch fälschen kann. Man kann ja dem Propheten irgendwas in den Mund legen, was dieser gar nicht gesagt hat. Und da hat sich eine ganze Wissenschaft entwickelt, Hadith-Wissenschaft oder Hadith-Kritik. Heißt jetzt nicht, dass man die Hadithe kritisiert, sondern man untersucht, ob diese Hadithe tatsächlich authentisch sind und auf den Propheten zurückgehen. Dazu benutzt man im Wesentlichen die Überlieferungskette. Also die Frage, ob jemand, der Mohammed gekannt hat, jemand anders erzählt hat und der hat das dann weitererzählt und der und der und der und der. Und diese Kette muss natürlich bruchlos sein, sonst kann man ja nicht vermuten, dass eben am Anfang der Kette tatsächlich eine Überlieferung oder eine Aussage von Mohammed stand. Und solche Hadithe wurden natürlich auch gefälscht. Das ist einer für sich kein Darüber ist man nicht im Zweifel, aber in den Sahih von Muslim oder auch von Al-Bukhari, in diesen Sammlungen, da seien, heißt es so allgemein, nur authentische Hadithe drin. Jetzt hier wieder Abu Huraira, der erste Überlieferer. Der Prophet sagte, zur Fitra gehören natürliche Anlagung. Veranlagung ist hier in Klammern dahinter gesetzt. Über Fitra könnte man jetzt nochmal einen eigenen Vortrag machen oder mehrere sogar. Irgendwie sowas wie, ja, natürliche Veranlagung. Aber genau ist es richtig klar, ist das nicht, zumal es meines Erachtens auch hier in dem folgenden Text an und für sich gar nicht um natürliche Veranlagung geht. Gehören fünf Dinge, die Beschneidung der Männer, der Jungen, sie auch in Klammern dazugefügt, steht in dem Hadith nicht. Sie sehen, hier hat schon jemand interpretiert. Das Abrasieren der Schamhaare, das Schneiden der Fingernägel und so weiter. Auch das also eine Prophetentradition, auf die man sich stützt, wenn man sagt, es ist notwendig, dass Kinder beschnitten werden. Jetzt gibt es Leute, wie zum Beispiel diesen freundlichen Herrn, den Sie vielleicht alle noch kennen, aber er war nicht der Einzige, er ist nur der Bekannteste, deswegen habe ich den hier mal so quasi Passport Toto herausgegriffen. Der hat gesagt, für mich gelten die Prophetenüberlieferungen überhaupt nicht. Es gilt nur der Koran. Dadurch ist er nicht so bekannt geworden wie durch andere Dinge, die er getan hat. Aber unter muslimischen Kritikern ist das ein Punkt, der ihn ziemlich in Misskredit gebracht hat. Er hat gesagt, diese Prophetenüberlieferungen sind a, immer in Gefahr, gefälscht zu sein, hat er eben schon gesagt, und b, stammen sie von einem Propheten. Das ist ein Mensch. Für mich aber gilt nur das, was Gott gesagt hat. Und das, was Gott gesagt hat, steht im Koran. Nicht in der Prophetenüberlieferung. Mohammed ist zwar ein Prophet, das ist schön, aber er ist ein Mensch. Und wie jeder Mensch kann er auch irren. Ergo ist es nicht für mich nicht bindend. Und das hat natürlich ziemliche Konsequenzen für die Jurisprudenz, wie Sie sich vorstellen können. Ne? Also die größte, umfangreichste Rechtsquelle fällt damit quasi weg. Das ist die Frage, was setzt Gaddafi oder andere Leute oder auch die Gelehrten, die eben natürlich das auch gesagt haben. Was setzen sie an die Stelle der Hadithe? Ja, gar nichts. Den Koran und dann ihre Interpretation des Koran. Das hat natürlich große Auswirkungen, wie ich schon sagte, auf die Jurisprudenz, weil damit müsste man im Grunde die ganze Jurisprudenz umbauen. Man müsste alle Aussagen oder alle Gebote oder Normen, die auf den Hadithen gründen, müsste man alle erstmal außer Kraft setzen und dann nochmal gucken, ob man das vielleicht im Koran auch irgendwie finden kann. Oder vielleicht ist es ja so, dass irgendwas, was der Prophet gesagt hat, von Gott gar nicht so gewollt ist. Das hat anscheinend Gaddafi so gemeint. Es gibt nun Leute, die in dieser Richtung argumentieren. Es gab sie im 19. Jahrhundert schon, in Indien vorzugsweise, so Namen wie Said Ahmed Khan oder andere, die Ihnen nicht sagen werden, es ist auch egal. Es gibt aber auch heute welche, die sowas sagen, auch Namen, die Ihnen nicht sagen werden. Es gibt aber, was hier für mich interessant ist, es gibt Webseiten, die sich diesem koranischen Pfad verschreiben. Diese Leute nennt man eben Koranisten oder auf Arabisch Ahl al-Quran, die Leute des Koran. Ahl al-Quran auf Persisch, ne, im indischen Raum. Koranisten sind eben welche, die sagen, für uns gilt nur der Koran. Was da drin steht, ist bindend, was da nicht drin steht, ist eben nicht bindend. Und da gibt es nun diese Webseite, die ich Ihnen hier, von denen ich Ihnen hier den Titelbild sozusagen zeige, Quranic Path. Man sieht so primär gar nicht so merkwürdig aus. Natürlich würde jeder Moslem sagen, ja, der koranische Weg ist auch mein Weg. Aber er würde sagen, auch der Weg Mohammeds ist auch noch mein Weg. Das sagen die hier nicht. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Die Leute, die manchmal namentlich genannt werden, sind Ägypter und auch Pakistanis, leben vermutlich in den USA. Aus verständlichen Gründen laufen die nicht so in Saudi-Arabien frei herum. Weil natürlich sie dem Rechts, der Rechtsmeinung vieler Rechtsgelehrter widersprechen. Aber es gibt sie. Und es steht uns nicht an, darüber zu urteilen, ob das Muslime sind oder nicht. Deswegen sage ich, ich rede hier aus der Perspektive der Islamwissenschaft. Aus der Perspektive der Wissenschaft ist es keine erlaubte Aussage zu sagen, der ist Moslem, weil der vielleicht die Mehrheitsmeinung der Muslime vertritt, und der ist kein Moslem, weil er vielleicht einer Minderheitenmeinung entspricht. Da müsste man beispielsweise die Ahmadiyya in Pakistan exkommunizieren, was ja auch viele Muslime tun. Aber aus wissenschaftlicher Sicht können Sie das natürlich nicht von mir erwarten, dass ich das mache. Werde ich jetzt auch nicht machen. Und außerdem ist es natürlich so, das wird ja auch immer wieder gesagt von islamischen Verbänden, auch in Deutschland, ne? Immer wenn irgendwas passiert, was so ein bisschen schrecklich ist, dann, und das tun Muslime, also beispielsweise Terroranschläge oder so, dann sagen die, ja, man muss immer differenzieren. Die Muslime sind ja nicht alle gleich. Es gibt zwar welche, die machen sowas, aber das ist ja nur eine Minderheit. Und dieses Argument muss man natürlich auch umgedreht stehen lassen. Es gibt immer Minderheiten in Religionen, und da möchte ich dann gerne differenzieren. Nicht alle Muslime sind gleich. Und hier gibt es eben eine Gruppe, die eine bestimmte Auffassung hat und die sie sich sozusagen nicht aus den Fingern gesogen hat. Denn die These, dass man sich nur an den Koran halten sollte, die ist nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden. Die liegt im Grunde in den Anfangsjahren der islamischen Jurisprudenz. Weil da wurden diese vier Rechtsquellen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, also Koran, Hadith, Analogieschluss und Konsensus, die wurden da formuliert im 9., 10. Jahrhundert. Vorher war das alles gar nicht so sicher. Die Frage, ob man überhaupt auf diese Hadithe sich beziehen soll, so was die Islamwissenschaftler sagen, die sich mit dieser Frühzeit des islamischen Rechts beschäftigen, manche sagen, im 8. Jahrhundert hatten die Juristen überhaupt keine Vorstellung davon, was Prophetenüberlieferung sein könnte. Anders gesagt, in dieser Zeit spielte Mohammed überhaupt gar keine Rolle. Wohl aber der Koran. Also, was de facto in der Geschichte der islamischen Jurisprudenz gerade in der Frühzeit passiert ist, ist uns nicht gerade klar in der Forschung, aber was wir wissen eben, das ist, dass es eben Leute gab, die durchaus die Rechtsquellen anders behandelt haben, als es heute eben die Mehrheit der islamischen Juristen sieht. Und diese Webseite hier können Sie auch zu Hause selber nachgucken. Da steht dann Warning. Diese Seite präsentiert Bilder der Praxis der Beschneidung. Manche finden das erschütternd, aber wir haben jetzt eben in dem vorigen Vortrag schon ein paar Bilder gesehen. Ich denke, danach sind wir abgehärtet. Ich könnte Ihnen jetzt auch diese Bilder zeigen, die hier, das sind im Wesentlichen ähnliche Sachen. Also Fotos von kleinen Jungs, die beschnitten sind. Erspare ich Ihnen jetzt mal. Auf dieser Webseite wird auf der einen Seite medizinisch argumentiert. Die sagen ganz klar, die Beschneidung ist medizinisch nicht geboten. Haben wir jetzt gesehen oder gehört eben, das ist umstritten, aber gut, das ist deren Meinung. Ich wollte nur darauf hinweisen, es ist ganz interessant, diese Gruppe argumentiert eben nicht nur religiös, also nicht nur theologisch, sondern auch medizinisch, naturwissenschaftlich. Das ist aber wiederum auch nicht besonders überraschend für muslimische Webseiten, so gerade in der heutigen Zeit. Da wird viel, auch gerade in der Koranexegese, viel naturwissenschaftlich argumentiert. Das nennt sich Tafsir Ilmi, also Naturwissenschaft oder wissenschaftliche Koranexegese. Ne, da gibt es dann so Auffassungen wie, dass alle wissenschaftlichen oder technischen Erfindungen der Gegenwart, sowas wie Raumfahrt oder auch die Embryonalentwicklung, also die Kenntnis darüber, das steht alles schon im Koran. Jetzt nicht so direkt so deutlich, aber irgendwie ist das alles so angelegt. Und wenn man sich Mühe gibt, dann kann man das auch herausfinden. Ne? Also das ist eine von vielen, gerade so jüngeren Muslimen, habe ich so festgestellt, sehr, sehr geschätzte und sehr beliebte Herangehensweise an den Koran. Und das nutzen diese Leute hier auch. Also wie gesagt, die sagen, Beschneidung ist medizinisch nicht geboten. Gut. Jetzt sagen sie, ja, im Koran steht eben nichts von Beschneidung. Dafür stehen ein paar andere Sachen im Koran. Und darauf möchten wir, also heißt es da, uns beziehen. Da heißt es dann beispielsweise, im Koran steht etwas, über die beste Form des Menschen. Das ist dieser fettgedruckte Vers, aber zu dem komme ich gleich. Ich will nur noch ein bisschen was zur Koranexegese sagen. Sie werden wahrscheinlich sehr häufig, wenn Sie sich mit muslimischen Fragen oder Fragen des Islam beschäftigen oder von islamischen Leuten, Rechtsgelehrten Vorträge hören, werden Sie Koranzitate gesagt kriegen. Dieses und jenes steht im Koran, und da zitiert man ein Vers oder zwei Verse. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil, wie jeder weiß, man kann natürlich auch Sätze aus dem Zusammenhang reißen und dann geben die den Zusammenhang, dann führen die einen eher in die Irre, als dass sie was erklären. Das wird von vielen Seiten, Positionen, die sich mit dem Koran beschäftigen, immer wieder als Argument an die Gegenseite adressiert. Also die Islamkritiker, die es ja gibt, die sagen, ja, die Muslime, die zitieren immer aus dem Zusammenhang gerissen, und die Muslime, sage ich mal, die Islamkritiker, die verstehen ja den Koran überhaupt nicht und die reißen auch immer alles aus dem Zusammenhang und so. Deswegen sollte man sich davor hüten, wenn also jemand sagt, das steht aber im Koran. Man müsste eigentlich immer die ganze Sure, in der dieser Vers steht, sich angucken, damit einem der Zusammenhang klar ist. Nun, ich habe mir angewöhnt, nicht ganze Suren zu nehmen. Die können ja teilweise sehr lang sein. Die erste, zweite Sure umfasst in so Druckausgaben vielleicht 20 Seiten. Das ist also sehr, sehr lang. Deswegen nehme ich immer so die 5 Verse davor und die 5 Verse danach. Dann ist man zumindest davor gefeit, die gröbsten Verzerrungen zu vermeiden. Das mal so als Vorbemerkung. Das hier ist Sure 32. Der Beleg ist in Vers 7. Ich lese Ihnen mal die vorigen Verse vor. Fängt immer an mit Bismillahirrahmanirrahim. Haben Sie hier oben im Namen Allahs. Alif Lam Mim. Buchstaben, von denen man nicht genau weiß, was sie bedeuten. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, ist vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagten sie, er hat es ersonnen. Nein, vielmehr ist es die Wahrheit von deinem Herrn, damit du ein Volk warnst, zu denen noch kein Warner von dir gekommen ist, und dass sie recht geleitet werden mögen. Allah ist es, der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Ihr habt außer ihm weder Schutzherren noch Fürsprecher. Bedenkt ihr denn nicht? Jener ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Barmherzige. Übrigens stammt diese Übersetzung von der Webseite islam.de. Das ist die Webseite des Zentralrats der Muslime Deutschlands. Also sie ist gewissermaßen über jeden Zweifel erhaben, irgendwie verfälscht sein zu können. Jedenfalls nicht aus vielleicht Motiven, den Islam irgendwie schlecht zu machen. Jetzt kommt der Vers. Der, also eben war die Rede von Gott, der hat alles, der alles gut macht, was er erschafft. Und er machte die Schöpfung des Menschen am Anfang aus Leben. Hierauf machte er seine Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem Wasser. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm seinen Geist ein. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht, wie wenig ihr dankbar seid. So sind die Menschen. Und das wird im Koran auch immer wieder angesprochen. Und sie sagten, sollen wir etwa, was wir uns in der Erde wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung erstehen. Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. Hier geht es also unter anderem um die Auferstehung in dieser Geschichte. Aber was interessant ist, ist hier der Vers 7, der fettgedruckte, der alles gut macht, was er erschafft. Die Argumentation ist jetzt, können Sie sich schon denken, ist jetzt die, hier steht nichts von Beschneidung. Es steht auch nichts da drin, dass der Mensch den Penis des Knaben so ein bisschen zu lang gemacht hat. Nur, dass man das quasi dann korrigieren müsste. Ja, das ist die Argumentation, die hier dahinter steckt. Sie können das selber beurteilen, ob Sie diese Argumente oder diese Art der Exegese, die hier betrieben wird, die ich jetzt referiert habe, ob Sie das gut finden oder nicht. Aber es ist halt nur mal eine. Der zweite Beleg ist Sure 40, Vers 64. Da geht es um das jüngste Gericht. Gewiss, die Stunde kommt bestimmt. Und so weiter und so weiter. Kommen wir direkt zu dem Vers, um den es geht, Vers 64. Allah ist es, der euch die Erde zu einem festen Grund und den Himmel zu einem Gebäude gemacht, euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön geformt hat, euch von den guten Dingen versorgt. Dies ist doch Allah, euer Herr. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Sie haben ja eine Argumentation, die immer wieder im Koran vorkommt. Es wird gesagt, guckt euch doch die Welt an, wie schön die ist. Und guckt euch die Menschen an, wie schön die sind. Das kann doch nur Gott gewesen sein. Das richtet sich ja auch an die Ungläubigen, oder hier wahrscheinlich vorzugsweise an die Ungläubigen, die zweifeln, dass es einen Gott gibt. Und da sagt der Koran, guckt euch doch nochmal um. Es gibt so andere Verse, die sagen dann, genau, ich bin dann gleich fertig, die sagen dann, die Sterne sind am Himmel gehängt und das zeigt doch, wie Gott eben euch sich um die Menschen gesorgt hat. Und hier ist das Argument eben, Gott hat die Menschen schön geschaffen. Jetzt bringt diese Webseite einen weiteren Vers, den habe ich jetzt hier in Englisch. Das ist deswegen interessant, weil es auch eine exegetische Frage impliziert. You will not see any flaw in what the Lord of Mercy creates. Also ihr werdet keinen Fehler in dem finden, was Gott geschaffen hat. Das heißt, hier in der deutschen Übersetzung vom Islamrat, Zentralrat der Muslime Deutschland, heißt es hier, du kannst in der Schöpfung des Allerbarmers keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Also Flaw heißt hier Ungesetzmäßigkeit. Auf Arabisch heißt das Wort Tafawud. Jetzt ist natürlich die Frage, heißt es jetzt Fehler oder Ungesetzmäßigkeit? Sie werden natürlich ziemlich schnell erkennen, dass das nicht das Gleiche ist. Und es ist schon wichtig, wie man dieses Wort übersetzt. Hier nach der Argumentation der Ahl al-Quran, also der Koranisten, heißt es, Gott hat den Menschen ohne Fehler geschaffen. Ergo braucht man auch nichts an Gottes Schöpfung zu korrigieren. Und derjenige, der die Menschen dazu auffordert, etwas zu korrigieren, das ist der Teufel. Satan's firm pledge to change Allah's creation in the Quran. Sure 4, Vers 119. Der Teufel sagt, ich werde ihnen befehlen und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Das heißt, der Teufel ist es, der die Menschen einredet. Man sollte Gottes Schöpfung nicht als perfekt sehen, sondern man müsste sie ändern. Und dann das dritte Argument, was angeführt wird, ist das Menschenrecht auf Unversehrtheit. Klingt so ein bisschen nach den allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte. Da nehme ich mir die Freiheit, einfach doch mal einen Vers aus dem Zusammenhang zu reißen. Das haben auch, hat auch diese Webseite gemacht. Das ist der berühmte Kein-Zwang-Vers. La ikra fi din. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Wird immer wieder von denen angebracht, die sagen, dass der Islam tolerant sei. Hier wird dieser Vers ganz anders gedeutet. Er wird nämlich so gedeutet, dass kleine Jungs im Alter von 8 Jahren, dass die ja noch nicht über sich bestimmen können. Das heißt, es wird Zwang auf sie ausgeübt, wenn die Eltern sie beschneiden lassen. Ein exegetischer, ich will nicht sagen Trick, eine Methode, diesen Vers exegetisch zu behandeln. Die Konklusion, also die Zusammenfassung dieser Leute, sowohl die koranischen Hinweise als auch die medizinischen Wissenschaften zeigen, dass die Beschneidung von männlichen Wesen, also Menschen, Männern oder Jungs, ist eine Praxis gegen Gottes Religion und vielmehr dem Einfluss des Satans unterliegt. Sie können den Rest selber lesen. Baby, boys and children are perfect the way Allah has created them. Also, die Jungs und die Männer sind so perfekt, wie Gott sie geschaffen hat. Denn Gott ist der Allmächtige. Und das Argument ist, warum hätte er die Menschen unperfekt erschaffen sollen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.